SRF 2 Kultur.
Es wirkt so harmlos. Man tummelt sich auf einer Facebook-Seite, findet irgendwas gut und klickt schnell auf den Like-Button. Doch was wir schon 2 Sekunden später wieder vergessen haben, hinterlässt Spuren mit Konsequenzen. Eine neue Cambridge-Studie zeigt, dass man aufgrund dieser Daten Rückschlüsse auf die Persönlichkeit des Klickers ziehen kann, und zwar mit einer Präzision von bis zu 95%. Ich bin jetzt mit dem Digitalredaktor Jürg Tschirn verbunden. Jürg Tschirn, wie muss ich mir das vorstellen? Was für Rückschlüsse konnte das Forscherteam der Cambridge University denn ziehen?
Ja, die Forscher haben sogenannte psychodemografische Eigenschaften untersucht, also konkret, ob jemand Raucher ist oder Nichtraucher, ob er Single ist oder in einer Partnerschaft lebt oder ob er Alkohol trinkt, Drogen nimmt. Also verschiedenste Persönlichkeitsmerkmale wurden da untersucht und die Trefferquote war zum Teil beachtlich. Also am genauesten war die bei der Hautfarbe, ob jemand schwarz ist oder weiß. Da trafen die Voraussagen mit gut 95% auch wirklich zu. Auch das Geschlecht oder die politische Ausrichtung, ob jemand Demokrat ist oder Republikaner, da lag die Genauigkeit bei gut 90%. Es gab aber auch Eigenschaften, die sich nicht so genau bestimmen ließen, zum Beispiel die Intelligenz einer Person, also was auch immer da genau damit gemeint ist, da lag die Trefferquote dann nur bei 39%.
Ist aber doch erstaunlich. Wie gingen die Forscher denn konkret vor, um das herauszufinden?
Ja, sie haben ein gängiges statistisches Analyseverfahren benutzt, also eines, das jetzt nicht nur im Zusammenhang mit dieser Facebook-Studie zum Einsatz kommt. Und sie haben eben geschaut, wie einzelne Variablen zusammen in Verbindung stehen, miteinander in Verbindung stehen und ob sich aus dieser Verbindung, ob sich daraus vielleicht weitere Schlüsse ziehen lassen. Diese Variablen, von denen ich gesprochen habe, das waren im Fall von Facebook eben die Likes einer Person. Also man hat geschaut, wo, für welches Produkt oder für welchen Star jemand Like gedrückt hat, diesen kleinen Daumen nach oben. Zum Beispiel, wenn es um Aussagen zur Intelligenz ging einer Person, da waren Klicks etwa bei Harley Davidson, also der Motorradmarke, oder bei einer bestimmten Parfümeriekette ausschlaggebend. Beides soll Hinweis sein auf eine eher geringere Intelligenz.
Das heißt, es reichen nur wenige Daten aus, um automatisch und ziemlich präzise eine Vielzahl persönlicher Informationen da abzuschätzen. Was glauben Sie, was heißt das denn für den privaten Nutzer?
Ich glaube, so wenig Daten sind es dann auch wieder nicht. Facebook spricht selbst davon, dass sie mehr als 1 Billion solche Verbindungen zwischen Variablen haben in ihren Datensätzen. Bei dieser Studie wurden bestimmt nicht alle von denen genutzt, aber es braucht schon eine gewisse Menge, um wirklich präzise Voraussagen machen zu können. Aber diese Menge hat Facebook natürlich. Also das Netzwerk hat mehr als 1 Milliarde Mitglieder. Es sitzt auf einem riesigen Datenberg, hat riesige Mengen von Daten von seinen Benutzern, und das ist denn auch das Geschäftsmodell von Facebook, mit diesen Daten der Mitglieder Geld zu machen, zum Beispiel indem sie an die Werbung verkauft werden. Das geschieht natürlich anonymisiert, aggregiert heißt es auch, so dass die Daten nicht mehr mit einem Personennamen verbunden sind. Aber trotzdem muss man sagen, ein Benutzer etwa von Facebook muss sich bewusst sein, wenn er Daten im Netz hinterlässt, dann werden die gebraucht, werden verwendet und damit wird mit denen auch Geld verdient. Das ist so eine Art Tausch, auf den man sich einlässt. Facebook ist ein Gratisdienst, den man ohne zu bezahlen nutzen kann. Dafür hinterlässt man halt seine Daten.
Nun ist das ja nicht nur bei Facebook der Fall, man kennt das ja eigentlich schon von Google.
Genau, bei Google ist das genau dasselbe. Also auch Google kostet ja nichts, kann es gratis benutzen, aber es werden dann natürlich Daten verwendet, wie das bei Facebook auch passiert. Es sind sogar bessere Daten, die Google hat. Eine Suchanfrage, die man eintippt beim Googlen, die sagt schlussendlich mehr über eine Person, über ihre Interessen, auch über ihre Wünsche aus, als dass ein einfaches Like tut, wie bei Facebook. Denn so ein Like, das kann auch zufällig sein oder es kann quasi gekauft sein, etwa wenn man an eine Werbeaktion von einem Unternehmen teilnimmt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Coca-Cola Like drücke, nur weil ich mir einen Gewinner hoffe, dann heißt das ja noch lange nicht, dass ich wirklich gerne Coca-Cola trinke. Wer übrigens wissen will, wie er selbst positioniert ist, also was seine Facebook-Likes über ihn aussagen, da gibt es eine Webseite, wo man das schauen kann. Natürlich nicht so raffiniert wie jetzt bei dieser Cambridge-Studie, aber trotzdem, die Webseite heißt youarewhatyoulike.com, also auf Deutsch etwa, du bist, was du magst. ist. Und dort kann man dann sehen, ob man eher als scheu oder kontaktfreudig eingeschätzt wird, eher als liberal oder konservativ. Und man kann auf dieser Webseite auch sehen, welche Likes, also welche Däumchen hoch bei welchem Produkt am meisten über einen aussagen.
Weltweit.
Seit gestern blickt die Welt nach Rom. Mehrere Wahlgänge haben bereits stattgefunden, um einen Nachfolger für Papst Benedikt zu bestimmen, doch bisher blieb der weiße Rauch aus. Wie wird das Konklave in der nichtchristlichen Welt verfolgt? Darüber spreche ich jetzt mit dem Iran-Korrespondenten von SRF, Ulrich Tilgner. Herr Tilgner, im Iran stellen die Christen nicht einmal 1% der Bevölkerung. Interessiert da die Papstwahl in Rom die Menschen überhaupt?
Nicht richtig. Es ist ja so, es sind ja wenig Christen dort. Man muss wissen, im Iran haben diese Christen das Recht einer Minderheit. Also sie dürfen nicht in die höchsten Staatsämter aufsteigen, aber sie haben Parlamentsabgeordnete, das ist ihnen sicher. Und sie können ihre Religion frei ausüben. Zum Beispiel die armenischen Christen haben ihre Clubs, da brauchen die Frauen keine Kopftücher zu tragen, da können sie Alkohol trinken. Also all das ist ja eigentlich in der iranischen Öffentlichkeit nicht erlaubt. Christen dürfen das sehr wohl. Aber es ist ein Staat von Schiiten und insofern beobachtet man die Wahlen nicht genau. Nur die Staatsführung selbst, die hat ein gutes Verhältnis zum Vatikan. Sie achtet sehr genau darauf und deshalb steht auch in den Zeitungen, die Welt wartet auf den weißen Rauch. Also man nimmt es zur Kenntnis, aber nicht auf der Ebene, so dass die Menschen daran interessiert sind, sondern man verfolgt es und man ist schon interessant auch in der iranischen Führung, wer wird denn nun Papst?
Was für ein Verhältnis hat denn der Iran von staatlicher Seite her mit dem Vatikan?
Es sind Botschafter ausgetauscht. Es gibt ja eine ganz, ganz deutliche und verblüffende eigentlich oder überraschende Parallele zwischen dem iranischen Staatssystem und dem Vatikan. Also das Staatsoberhaupt des Vatikan, also der Präsident oder der Führer, ist ja der Papst, der jetzt neu bestimmt wird. Und genauso ist es im Iran. Der starke Mann ist ja nicht der Präsident oder sind ja nicht die Minister der Regierung, sondern es ist das Staatsoberhaupt. Und dieses Staatsoberhaupt ist ein religiöser Führer, der von einem Expertenrat gewählt wird. Das sind also Geistliche, die von der Bevölkerung gewählt werden, aber die nach dem Tode des Führers zusammentreten, um den Nachfolger zu bestimmen. Das ist also in einer bestimmten Weise ähnlich wie bei der Wahl des Papstes.
Das ist eine überraschende Parallele, würde ich sagen. Hat denn der Iran ein Interesse an guten Beziehungen zum Vatikan?
Ja, sicherlich. Der Iran ist ja ein Staat der Schiiten. Es ist eine schiitische Führung und von da aus ist man daran interessiert, dass man gute Beziehungen zum Vatikan hat. Vielleicht eine Sache, die ist gar nicht richtig wahrgenommen worden. Im März 2007, einige Hörer mögen es wissen, sind britische Soldaten in iranischen Hoheitsgewässern von iranischen Soldaten festgenommen worden und da hat für die Freilassung auch ein Stückchen der Papst mit einem Brief an den religiösen Führer des Iran, an Ayatollah Khamenei, beigetragen. Der frühere Staatspräsident Khatemi ist im Vatikan gewesen, also er hat einen offiziellen Besuch dort gemacht. Die Botschafter sind sehr aktiv. Also es gibt eine große Parallele zwischen diesen beiden Staaten und von da aus möchte man diese Beziehung weiter pflegen, denn die Schiiten sind ja in der islamischen Welt in der Minderheit und sie stehen ja auch unter dem Druck der Sunniten. Das ist ja eigentlich etwas ganz anderes. Die Schiiten gucken nach Rom, die Sunniten eigentlich nicht.
Kommen wir nochmal auf die Christen als Minderheit zu sprechen. Sie sagten vorhin, die Lage der Christen im Iran sei nicht so schlecht. Jetzt berichten Sie als Korrespondent ja auch aus dem Mittleren und Nahen Osten. Wie sieht denn die Lage in Saudi-Arabien aus? Wie steht da die religiöse Führung zur Papstwahl?
Ja, da wird eben keinen großen Wert darauf gelegt. Da ist ja freie Religionsausübung verboten. Es ist ja generell so, dass die Zahl der Christen, die ja über Jahrhunderte stabil war, in den vergangenen Jahrzehnten deutlich abgenommen hat. In Jordanien, im Irak sind die Zahl der Christen hat sich halbiert seit dem Sturz von Saddam Hussein. Aus Syrien fliehen jetzt die Christen. Im Iran sind sie eine Minderheit und sie versuchen natürlich auch in den Westen zu kommen, weil die Lebensverhältnisse nicht so toll sind. Saudi-Arabien ist christenfrei. Dort darf man ja nicht mal ein Kreuz tragen, wenn man im Flughafen in das Land kommt. Also das sind dort ganz, ganz andere Verhältnisse. Und dort guckt man nicht in die christliche Welt. Man sieht eher in den Christenleuten, die etwas gegen den Islam haben. Das ist im Iran anders. In Saudi-Arabien gibt es eigentlich eine gewisse Militanz gegenüber Christen. Das ist ja nicht prägend für die gesamte arabische und die gesamte islamische Welt, aber das muss man eben wissen. Es gibt Teile der islamischen Welt, in der ist man antichristlich, und ich würde Saudi-Arabien dazu zählen.
Seit Monaten wird über die raumplanerische Zukunft der Schweiz diskutiert. Die sogenannte Zersiedelung ist zu einem Reizwort geworden und das schweizerische Mittelland wird oft als negatives Paradebeispiel dafür genannt. Nun erscheint morgen ein Bildband des jungen Berner Architektur- und Landschaftsfotografen Michael Blaser über das Mittelland, und dazu hat ihn Kulturredaktorin Sandra Leis befragt.
Michael Blaser, Ihr Sujet ist das Mittelland. Was fasziniert Sie daran?
Ich interessiere mich eigentlich schon länger für Landschaften in der Schweiz und auch im Speziellen in der Umgebung von Bern, aber das dann später ausgeweitet bis hin nach Zürich. Und es ist eigentlich das vermeintlich Normale und Banale, das mich interessiert, vielleicht auch bei Dingen, die man normalerweise überfliegt, beim flüchtigen Betrachten ein bisschen genauer hinzuschauen.
Ist das nicht auch ein bisschen langweilig, diese Banalität zu dokumentieren?
Doch, ja, kann man sicher so sagen. Ja. Aber es ist auch die Langeweile eben gerade, die mich interessiert, und vielleicht auch eine Einsamkeit und eine Melancholie, so ein tristes Gefühl, dem ich auf die Schliche gehen will.
Auffallend ist, wenn man Ihre Bilder anschaut, dass da keine einzige Menschenseele drauf ist. Warum?
Wie gesagt, es ist die Melancholie und die Einsamkeit, und die kann ich natürlich verstärken, indem ich die Leute gezielt weglasse. Es ist aber auch so, dass wenn wir zu bestimmten Zeiten und auch gerade in den Jahreszeiten, wo es draußen kalt ist und bedecktes Wetter herrscht, auch nicht viele Leute anzutreffen sind in diesen Gegenden. Gerade in den Außenquartieren, den Tag hindurch sind die Leute beim Arbeiten, und wenn es nicht schön ist, dann sind sie auch nicht in den Gärten, und höchstens noch ein Auto, das aus der Garage fährt und wieder rein, ja, am Abend. Ist auch ziemlich eine triste Stimmung tatsächlich, ja. Aber ich wähle gezielt diesen selektiven Moment auch.
Sind Ihre Bilder Dokumentation oder Kritik an der Zersiedlung des Mittellandes?
Es ist sicher auch Kritik, kann man sagen, aber ich habe das auch probiert, nicht auf eine zu plakative Art darzustellen. Vielmehr wollte ich eigentlich Fragen stellen an den Betrachter oder an die Betrachterinnen.
Sie wollen nicht plakativ sein, das ist mir auch aufgefallen. Es gibt beispielsweise keinen einzigen Gartenzwerg im Buch.
Es ist so, ich habe natürlich auch viel mehr Bilder gemacht, als dann wirklich im Buch erschienen sind. Und wir haben dann auch gezielt solche anekdotische oder plakativere Bilder aussortiert, weil eigentlich die Arbeit auch von dieser Sanftheit fast gar oder auch eben dieses Langweilige und nicht zu Übertriebene. Also die Serie lebt ja auch von dem, dass man nicht übertreibt. Ja.
Mhm. Man sieht viel Beton auf Ihren Bildern und trotzdem auch, so ist es mir ergangen, das Bemühen, Grün reinzubringen. Sehen Sie das auch so?
Ja, das sehe ich durchaus auch so. Es interessiert mich auch allgemein einfach das Zusammenspiel von Überbauung, Infrastrukturen und Natur, wie sich dann zum Teil die Natur Platz zurückerobert oder auch umgekehrt, wie wir der Natur Platz wegnehmen. Und sicher auch spannend in den Bildern dann Details zu sehen, wie eben so diese domestizierten Landschaften, die Gärten, ja.
Und die Gärtner, die dann aktiv werden, nicht? Die dokumentieren Sie auch ein Stück weit mit Tafeln in einem Brachland sozusagen noch, wo der Gartenbauer schon sein Signet installiert hat.
Ja, genau. Es gibt natürlich, die Gärtner sind jetzt ein Thema. Es gibt überall eigentlich auch in den Bildern Hinweise auf die Leute. Ja. Es ist zwar eine Einsamkeit, die vorherrscht, aber man kann durchaus den Menschen anhand von den Bildern auch fühlen. Es sind vor allem die Details, die dann Geschichten erzählen. Wie Sie sagen, zum Beispiel ein Schild vom Gärtner, oder es können auch Vorhänge sein oder kleine dekorative Elemente im Garten oder an der Scheibe.
Obwohl es diese Tristes tatsächlich ja gibt im Mittelland, und Sie dokumentieren sie auch in Ihrem Buch, der Traum vom Häuschen auf dem Land, den gibt es bis heute. Können Sie das verstehen?
Irgendwie kann ich es schon verstehen. Ja, jeder hat ja das Bedürfnis nach Natur. Es geht wahrscheinlich einfach nicht auf, wenn jeder... Das Problem ist ja dann, man will die Natur auch nicht teilen. Man will möglichst ein kleines Stück davon haben und besitzen. Ja.
Und dann braucht er noch die Garagen, um wieder in die Stadt zu kommen. Na, die Garagen, die kommen ja auch häufig vor in Ihrem Buch. Das Buch regt ja an zum Selberdenken, eine Stütze, eine Hilfe. Die verweigern Sie im Prinzip komplett. Es gibt keinen Essay zu Ihrer Arbeit oder zu Ihnen als Fotograf. Es gibt nicht mal Bildlegenden zu den Fotos. Warum haben Sie sich für diese Radikalität entschieden?
Schon während der Arbeit war mir eigentlich klar, dass es bei dieser seriellen Arbeit nicht um einzelne Orte im Spezifischen geht, sondern eben um das Ganze, um das Mittelland, um die Landschaft und Verhäuselung, könnte man auch sagen, ja, dieser Einheitsbrei, ja. Und der einzelne Ort ist eigentlich gar nicht so wichtig. Deshalb würde man ja ihn nur gewichten, wenn man jetzt noch Ortsangaben machen würde. Viel schöner ist eigentlich, auf die Austauschbarkeit der Orte auch hinzuweisen. Beim Text habe ich auch in Zusammenarbeit mit Patrick Frey haben wir das entschieden, dass wir ihn ganz weglassen wollen.
Also Ihrem Verleger?
Mhm. Ja, dem Verleger, genau. Und ich finde es eigentlich sehr gut, man spricht ja auch von der Bildsprache und jeder probiert es aber dann trotzdem wieder in Text zu übersetzen oder in schriftliche Form und ich finde eigentlich, man müsste auch probieren, die Bilder so zu akzeptieren, wie sie sind und nicht immer zu übersetzen.
Gleich in drei Schweizer Museen gibt es derzeit Ausstellungen über Architekturfotografie. Im Bündner Kunstmuseum, im Fotomuseum Winterthur und im Schweizer Architekturmuseum in Basel. Weshalb wird dieses Thema jetzt gerade so groß geschrieben? Das habe ich vorhin den Kurator der Basler Ausstellung, Hubertus Adam, gefragt.
Dass drei Institutionen jetzt parallel Ausstellungen zu dem Thema zeigen, ist natürlich wirklich ein Zufall. Aber uns hat das auch amüsiert im Rahmen der Vorbereitung, als wir das festgestellt haben. Ich glaube, dass das Thema schon aktuell ist aufgrund der Tatsache, dass wir ja in einer Zeit leben, die vielleicht bildgeprägter ist als jede Zeit zuvor. Und insofern stellt sich natürlich auch die Frage, welche Realität zeigen Architekturfotografien?
Ist denn Architekturfotografie überhaupt noch zeitgemäß in einer Zeit, wo wir alles über 3D-Modelle simulieren können?
Ich glaube schon, sie ist weiterhin zeitgemäß. In der Tat kann man sich natürlich fragen, ob Architekturfotografie überhaupt das geeignete Medium ist. Fotografie ist per se zweidimensional, Architektur ist per se dreidimensional. Fotografie ist natürlich auch sozusagen, sie ist auf einen Schlag lesbar und sichtbar. Und man muss sich nicht erst sozusagen Zeit nehmen, um einen Clip anzuschauen. Also insofern bleibt Fotografie, glaube ich, weiterhin das Medium, um Architektur zu vermitteln.
Wie prägt denn die Architekturfotografie unsere Wahrnehmung von Architektur?
Ich glaube, sie prägt sie sehr stark, weil für viele Menschen, das gilt eigentlich fast für jeden, oft die Konfrontation oder die Auseinandersetzung mit der Architektur bei einem Bild beginnt. Also viele Gebäude, auch weltbekannte Ikonen der Architektur, kennen wir ja eigentlich gar nicht durch die physische Präsenz oder die physische Konfrontation mit dem Objekt, sondern zunächst einmal durch das Bild.
Fotografen, die inszenieren ja ein Bild, machen sie im Grunde genommen sowas wie Werbung für die Architekten?
Im Allgemeinen schon. Das ist ganz klar. Es ist ja meist so, dass die Architekturfotografen von den Architekten auch bezahlt werden, also den Auftrag bekommen, ihre Gebäude zu fotografieren. Und das heißt natürlich, aufgrund dieses Auftragsverhältnisses, sie stellen sie im besten Licht dar.
Hat sich die Art dieser Inszenierung, dieses Darstellen im besten Licht im Laufe der Zeit geändert?
Sie hat sich schon geändert. Ein wichtiges Kapitel ist zum Beispiel die Frage, ob Menschen auf die Bilder gehören. Klassischerweise ist die Architekturfotografie menschenleer. Und wir stellen fest, dass gerade bei jüngeren Architekturbüros jetzt doch mehr Experimente auftauchen, auch diese Darstellungskonventionen aufzubrechen, zum Beispiel Menschen darzustellen, auch die Wohnung in der Nutzung zu zeigen, nicht immer diesen leeren Zustand, also das Museum auch mit Bildern und nicht ohne. Und dass da durchaus ein Interesse ist, die üblichen Sehgewohnheiten zu verlassen.
Sie sagen, es ist ungewöhnlich, dass jetzt erst der Mensch in der Architekturfotografie eine Rolle spielt. Warum eigentlich? Architektur ist ja für Menschen gemacht.
Menschen verhalten sich nicht so, wie der Architekt sich das vielleicht erträumt. Ich kann Ihnen das an einem anekdotischen Beispiel vielleicht deutlich machen. Ich war von der Stadt Zürich beauftragt worden, ein Buch zu konzipieren über ein Schulhaus, und die Stadt Zürich wünschte sich Fotos mit Schülern, und die wurden auch produziert. Und dann sagte der Architekt, nein, das geht mit diesen Fotos nicht. Die Schüler verhalten sich eigentlich nicht so, wie ich das möchte. Und er hat dann vorgeschlagen, dass man Schüler sozusagen castet und als Schauspieler Unterricht simulieren lässt. Das heißt also, Menschen sind nicht in dem Sinne steuerbar. Und zum anderen sind sie immer ganz klar erkennbar einer ganz bestimmten Zeit zuzurechnen.
Es geht also da um die Inszenierung des großen, idealtypischen Wurfs. Und da stören die Menschen eher.
Das kann man so sagen, ja.
Jetzt gibt es ja viele Schweizer Architekten, die einen internationalen Ruf haben. Welchen Anteil hat eigentlich die Fotografie daran?
Wenn wir jetzt an große Architekten denken, also sicherlich die berühmtesten zurzeit aus der Schweiz sind Herzog d'Emeron. Und ganz klar, wenn wir jetzt an Museen von Herzog d'Emeron in San Francisco oder Minneapolis denken, einige sind vielleicht da gewesen, aber die meisten kennen sie dann doch eher über Abbildungen. Und es gibt natürlich eine Flut von Publikationen heutzutage, auch Lifestyle-Magazine, nicht nur allein Fachzeitschriften, die Architekturfotografien publizieren und damit natürlich zur Bekanntheit der Architektur enorm beitragen.
Sie sagten, Architekturfotografen arbeiten oft im Auftragsverhältnis der Architekten. Gibt es denn überhaupt so etwas wie kritische Architekturfotografie?
Das ist eine sehr gute Frage und da ist gar keine so leichte Antwort darauf möglich. Es gibt schon die Haltung, dass man sagt, Fotografie ist per se letztlich affirmativ. Sie hat gar nicht die Möglichkeit, kritische Positionen zu beziehen. Und im Auftragsverhältnis ist das in der Tat schwierig. Aber es gibt natürlich, in einer gewissen Weise kann man sich kritische Positionen vorstellen, wenn man zum Beispiel ein Gebäude auch in der Nutzung zeigt, wo man merkt, die Nutzung korreliert gar nicht so ganz mit den Intentionen des Architekten. Jules Spinatsch, der in der Ausstellung auch mit einem Interview vertreten ist, hat einmal ein Foto gemacht von dem EPFL Learning Center in Lausanne, von dem japanischen Büro Sanaa. Das ist dieses berühmte, ganz minimalistisch sich schwebende Gebäude. Und da hat er eine Stütze fotografiert, die nachträglich an dieses Gebäude angebracht worden ist, wo man gemerkt hat, es hat offensichtlich architektonisch nicht ganz geklappt. Das ist natürlich so etwas wie eine kritische Position.
Hubertus Adam, Direktor des Schweizerischen Architekturmuseums in Basel. Die Ausstellung Bildbau, die schweizerische Architektur im Fokus der Fotografie, ist dort noch bis Mitte April zu sehen.
Morgen Donnerstag startet die Leipziger Buchmesse und dies mit positiven Signalen. Die deutschsprachige Buchbranche ist in den ersten beiden Monaten mit einem Umsatzplus von 1,7% ins Jahr 2013 gestartet. In der Deutschschweiz sind die Umsätze sogar um 3,4% gestiegen. An der Leipziger Buchmesse werden dieses Jahr über 20.000 Neuerscheinungen vorgestellt. In Leipzig rechnet man mit rund 160.000 Besuchern. Die Buchmesse geht bis Sonntag. Seit Jahrzehnten gehört der Besuch der antiken Stätte Augusta Raurica in der basellandschaftlichen Gemeinde Augst zum Pflichtprogramm von vielen Schulklassen. Nur auch die Schulen müssen sparen und reduzieren außerschulische Aktivitäten. Das spürt nun auch das Museum Augusta Raurica direkt. Rund 46.000 Personen besuchten im letzten Jahr die Ausgrabungsstätte. Das sind gut 9.500 Besucher weniger als im Vorjahr. Ein zusätzlicher Grund für den Besucherrückgang sei der starke Franken, wie es in einer Mitteilung des Museums weiter heißt. Er hat es geschafft.
Lay, 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 lay. Lay across my big grass bed.
Bob Dylan hier mit Lay Lady Lay. Der 71-jährige amerikanische Musiker und Poet ist jetzt Ehrenmitglied der altehrwürdigen America Academy of Arts and Letter. Eine Mitgliedschaft in der 1898 gegründeten Akademie gilt als eine der höchsten künstlerischen Auszeichnungen in den USA. Nur 250 Mitglieder zählt die Akademie, darunter sind Architekten, Bildhauer, Komponisten und Schauspieler. Neben Bob Dylan sind auch die Hollywood-Schauspielerin Meryl Streep oder der Filmemacher Woody Allen Academy-Mitglieder.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.